Wir kommen zum letzten Referat dieser Konventtage. Bei diesem Referat wird es keine Rückfrage, sondern eine andere Form der Reaktionsmöglichkeit am Ende geben. Und wir möchten euch den Referenten vorstellen.
Wer ist Johannes Hartl? Er ist promovierter katholischer Theologe, wurde 1979 geboren und studierte Germanistik und Philosophie.
Er hat seinen eigenen YouTube-Channel und diverse Blog-Einträge.
Er ist Autor zahlreicher Bücher und ein international gefragter Konferenzredner.
Er ist Musiker und hat mehrere CDs herausgebracht.
Zusammen mit seiner Frau Jutta hat er das Gebetshaus Augsburg gegründet. Die dortigen MEA-Konferenzen ziehen Jahr für Jahr mehr Teilnehmer an, zuletzt über 11.000.
Sein Herz brennt dafür, die Faszination und Schönheit Gottes auf mitreißende Art und Weise zu kommunizieren.
Ein Bericht über die MEA-Konferenz schließt mit den Worten: Evangelischen Pfarrkonventen kann man nur empfehlen, bei ihrem nächsten Betriebsausflug zu ihm nach Augsburg zu kommen.
Wir müssen nicht nach Augsburg fahren, er ist nach Willingen gekommen und wird zu uns nachdenken über das Thema Glaube in Anfechtung, Nein zur Entmutigung. Willkommen, Dr. Johannes Hartl.
Danke. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Es ist wirklich eine ganz besondere Sache für mich, bei Ihrem Konvent zu euch sprechen zu dürfen. Ihr trefft euch ja in dieser Form nur alle paar Jahre. Das ist schon was sehr Besonderes. Noch dazu, dass ihr so eine exotische Figur wie einen charismatischen Katholiken einladet. Das spricht sehr für die Geistesweite, für die Baptisten ja vielfach bekannt sind. Warum lacht ihr? Das macht mich jetzt ein bisschen nervös, dass ihr lacht. Was ich heute mit euch teilen möchte, hat viel zu tun einfach mit meiner eigenen, teilweise leidvollen und kampfreichen Erfahrung in meinem Leiten, in dem, was das Gebetshaus ist. Einfach ein paar Bilder, dass ihr vor Augen habt, wovon ich da spreche. Das Gebetshaus ist von außen betrachtet tatsächlich, wie der Name schon sagt, ein Haus. Das war früher ein Fitnessstudio. Wir finden das ganz passend, so. Veränderte Form von Fitness, bei uns wird gebetet und das Besondere ist eben Tag und Nacht. Unser Gebetsraum sieht so aus, ist im ersten Stock und die Form, wie da gebetet wird, ist stark musikalisch geprägt, ist auch von charismatischen Formen geprägt und wenn man da morgens um 9 reinkommt oder nachts um 12 oder nachts um 3 oder abends um 11, findet man dort Leute vor, die beten und zwar in der Regel immer ein ganzes Team oder eine ganze Gruppe von Leuten und es sind überwiegend junge Leute und es sind Leute aus unterschiedlichen Konfessionen, die das tun. Das heißt, wir sind keine Gemeinde, sondern die Leute aus Augsburg gehören zu unterschiedlichen Gemeinden, aber kommen hierher, um an diesem Ort Gott zu verherrlichen. Und warum tun wir das? Seit insgesamt 11 Jahren, aber seit bald 7 Jahren ohne Unterbrechung, also jede Woche 168 Stunden. Wir tun das einfach, weil Jesus es wert ist. Wir werden oft gefragt, ja, ist jetzt schon mittlerweile Erweckung gekommen in Augsburg? Und natürlich, wir sehen auch viel erhörte Gebete, Gott ist gut. Aber die Pointe von allem ist gar nicht, das etwas von Gott zu bekommen, sondern weil Jesus es wert ist, um seiner selbst willen angebetet zu werden. Deswegen tun wir diese durchaus ungewöhnliche und ein bisschen verrückte Sache. Über die Jahre hinweg, das hatten wir gar nicht geplant, aber ist das alles sehr gewachsen. Es war erst eine Handvoll Leute und in den letzten 5 Jahren ist es sehr gewachsen. Die MEA-Konferenz wurde schon genannt mit ganz vielen Menschen und auch hier nehmen wir mit Staunen wahr, dieses Werk der Einheit, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Konfessionen zusammenkommen und sich unter diesem Motto Gebet und Faszination an Gebet, Faszination an Jesus versammeln lassen. Davon werde ich aber heute nicht erzählen, sondern ich werde eher erzählen von dem, was es über die Jahre hinweg erfordert hat, so etwas zu leiten. Und für mich ist es eine besondere Ehre, vor euch sprechen zu dürfen, die ihr Leiter seid. Und ich habe ganz viel Respekt und Wertschätzung für die Arbeit eines Pastors, einer Pastorin, eines Diakons vor Ort, denn ihr steht tatsächlich in vorderster Front. Meine eigene Leiterschaft bezieht sich jetzt mal auf mein Team, das sind etwa 40 vollzeitliche Angestellte, die wir haben und etwa 150 ehrenamtliche Mitarbeiter, die das Tag für Tag hier stemmen. Und ich bin über die Jahre hinweg speziell einer Herausforderung, auch einem Feind, einem Kampf begegnet, für den es unter uns Christen nicht immer Wortschatz gibt. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen Licht in diese spezifische Form der Anfechtung von Leitung, von Führung, von Leiterschaft bringen. Nochmal kurz, ich weiß nicht, warum ich dieses Bild habe, das ist unser Café. Also sieht man, wir beten nicht immer nur die ganze Zeit, sondern ist auch mal ganz gemütlich. So, wo, der ist leer jetzt, ja. Ich habe alle Leute rausgescheucht, dass das Foto schöner wird. So, das ist, genau. Und die sind alle beim Beten, die Leute, deswegen. So. Wenn ihr einen Läufer im Stadion seht, wenn ihr einen Fußballspieler im Stadion seht, der das Tor schießt, oder der Läufer, jetzt war ja Winterolympiade, ein Skispringer, jemand, der den öffentlichen Sieg erringt, wer die Medaille heimbringt, wer von allen bejubelt, als erster durch diese Zielgerade läuft, dann hat dieser Sportler vor diesem öffentlichen Sieg schon 1000 Siege ausgefochten im Verborgenen. Das wisst ihr, ist eine gängige Unterscheidung. Und der kämpft zwar jetzt im Stadion gegen 10 andere Mitläufer, aber der musste schon 1000 Mal vorher einen inneren Kampf ausfechten gegen seine Trägheit, gegen Ablenkungen, gegen Niederlagen. Der hat auch schon 1000 Mal verloren. Und in diesem inneren Kämpfen wuchs mehr und mehr sein Mandat, dann an dem entscheidenden Tag auch im Stadion zu siegen. Und auch uns als geistlichen Leiter sind ähnliche innere Kämpfe, innere Auseinandersetzungen aufgetragen, offensichtlich, Gott erlaubt es offensichtlich, lange bevor im Äußeren was sichtbar ist. Und die spezifische Form von Anfechtung oder von Kampf, die ich euch vorstellen möchte, hat gar nicht in erster Linie mit grober Sünde zu tun oder mit großen Konflikten, sondern hat einfach nur mit der kleinen, sogenannten kleinen Entmutigung zu tun. Und so möchte ich das Motto von diesem Vortrag nennen: Nein zur Entmutigung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass uns Entmutigung im Verfolgen der Pläne Gottes, in der Treue dem gegenüber, was er uns anvertraut hat an Mandat, mehr Schaden zufügt als so manche große Sünde oder so manche riesen äußere Probleme, Finanzen oder was es alles gibt. Ich bin auch der Meinung, dass es keinen Leiter der Welt gibt, jedenfalls gibt es kaum einen in der Bibel, der mit diesem Thema nicht irgendwann zu kämpfen hatte. Und die entmutigte Person schlechthin, wer würde euch denn einfallen, wer irgendwann mal entmutigt war? Ja. Na, sehr gut. Genau, die entmutigte Person schlechthin bringt im ersten Buch der Könige das klassische Statement aller Entmutigung. Müsst ihr mit mir mal durchlesen. Elia, er selbst ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Das ist schon mal toll. Was wünschst du dir so vom Leben? Was wünschst du dir zu Weihnachten? Einmal den Tod, bitte. So, also, er sagt, okay, hat alles keinen Sinn mehr. Leben hat keinen Sinn mehr. Und dann ist auch ganz interessant, er sagt, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Das ist interessant. So eine spezifische Mischung von Gedanken. Leben hat alles keinen Sinn mehr, keine Perspektive mehr. Und wer bin ich überhaupt? Ich bin auch nicht besser. Ich habe es zwar versucht, ich wollte besser sein als meine Väter, ich bin es auch nicht besser. Das Interessante ist auch, dass dieser Entmutigungsschub unmittelbar am Tag oder ja, unmittelbar nach seinem größten Erfolg passiert. Ihr kennt die Geschichte vom Karmel, wo Feuer vom Himmel fällt und die Baalspriester da ermordet wurden. Übrigens steht nicht in der Bibel, dass Gott ihm den Auftrag gegeben hat, die zu ermorden. Das ist nur eine kleine Seitenbemerkung. Aber es ist auf jeden Fall ein großer, sichtbarer Erfolg. So richtig, alles Volk ruft, der Herr allein ist Gott. Eigentlich könnte Elia jetzt total zufrieden sein. Er könnte total happy sein. Und stattdessen, das ist auch lehrreich für uns, unmittelbar nach dem Erfolg, unmittelbar nach der vielleicht auch Erschöpfung, trifft ihn dieser Pfeil von Entmutigung und alles wird dunkel und tot und ich bin nicht besser und er will sterben. Ist auch interessant, was er ein paar Sätze weiter noch zur Erklärung ausfügt. Er sagt, mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, der Gott der Heere, eingetreten. Im Hebräischen ist es sogar so eine fast übertriebene Formulierung. Eifernd habe ich geeifert. Der war super eifrig. Auch interessant. Weil die Israeliten Bund verlassen haben, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie mir nach dem Leben. Was ein bisschen lustig ist, Elia, vor ganz kurzer Zeit ist Israel doch gerade erst umgekehrt zum Herrn. Und die haben alle gerufen, Gott allein ist Gott. Wie kommst du auf die Idee, dass du allein übrig geblieben seist? Und warum ist dieser Erfolg oder diese Umkehr des Volkes offensichtlich komplett an dir vorbeigegangen? Es ist wie, als könnte er in dieser Wolke von Entmutigung all das nicht mehr sehen. Seinen Auftrag nicht mehr sehen, aber auch seine Erfolge nicht mehr sehen und auch nicht mehr sehen, dass er nicht der Einzige ist. Und das ist für mich die Definition von Entmutigung, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Ganz kurz aus der biblischen Anthropologie. Nicht alle Konfessionen sind da so begeistert über diese Aufteilung, aber die Bibel spricht von Körper, Geist und Seele des Menschen. Ja? Der Körper, also so, das ist den meisten Menschen noch bekannt, dass man einen Körper hat. Viele Menschen leben auch nur körperbewusst, so was der Körper macht, was der Körper will, das mache ich, wenn ich was essen will, esse ich halt was. So, und dann nennt die Bibel natürlich auch die Seele. Und die Seele wird meistens bezeichnet als Sitz von den Emotionen. Das ist auch die ganze, ja, die Erinnerung, die natürliche Persönlichkeit. Und jetzt glauben wir Christen oder überhaupt religiöse Menschen, glauben das, dass es nicht nur diese Dimension gibt, diese beiden Dimensionen gibt, sondern dass es auch den Geist gibt. Und der Geist hat eine ganz interessante Eigenschaft, das ist das, was Tiere nicht haben. Tiere haben auf einer bestimmten Weise schon auch eine Seele, ein Gemüt, aber der Geist ist die Kapazität in uns, die offen ist für das Wahre, das Gute, das Schöne und für Gott. Das ist diese Ebene, die Gott erkennen kann. Deswegen unterstreiche ich die jetzt mal Gold hier so. Und ne, im unerlösten Zustand ist dieser Geist tot. Und wenn einer neu wird in Christus, wird dieser Geist eins mit dem Geist Gottes, was ein unvorstellbares Geheimnis ist. Und ich glaube, dass Entmutigung viel damit zu tun hat, dass es ein gezielter Angriff ist auf die Fähigkeit, aus dem Geist zu leben und sich vom Geist leiten zu lassen. Das ist untrennbar von den anderen Dimensionen. Überhaupt, der Mensch ist eine Einheit. Ja, wenn die Seele leidet, leidet alles andere mit. Aber der Mensch ist nicht nur Psyche, es ist mehr als das. Und Paulus spricht an einer Stelle in dieser interessanten, kampfesreichen Stelle, Epheser 6, über den Schild des Glaubens, welcher feurige Pfeile, Geschosse des Bösen auslöschen kann. Das ist eine interessante Metapher, die er einführt. Er sagt nicht nur, manchmal stolpern wir und dann passiert uns was Schlechtes, sondern er sagt, es gibt gezielte, aus dem Hinterhalt, an die schwache Stelle geschossene Angriffe. Und mir scheint, dass Entmutigung ein gezielter Angriff ist, häufig in der Situation, wie gesagt, von Schwäche, von Erschöpfung, von Erschöpfung, der die Perspektive wie blockiert, wie lähmt. Das Beispiel, das sich mir aufdrängt, ist das, vor etlichen Jahren gab es in der Presse dieses Bild, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, das ist von dem Ausbruch des Eyjafjallajökull. Ja, das ist schon ein paar Jahre her, dieses isländischen Vulkans. Und auf einmal konnten die Flugzeuge nicht mehr fliegen, weil ihre Radarsysteme, oder nicht Radar, aber ne, weil die Systeme nicht mehr funktioniert haben. Und Entmutigung macht sowas Ähnliches. Entmutigung bewirkt wie eine Vernebelung auf dieser Ebene hier. Es ist nicht, dass der Heilige Geist weg wäre, es ist nicht, dass du nicht mehr errettet wärst, aber es ist wie, das wird alles neblig da oben. So. Und mit diesem Nebel gehen, das sieht man ganz deutlich am Leben von Elia, mit diesem Nebel geht auf einmal die ganze Perspektive weg. Das bedeutet, er hat es nicht mehr klar, dass Israel gerade am Umkehren ist und dass es sein Mandat ist. Es geht auch die Erinnerung weg an vergangene Siege. Das ist wie, als wäre das alles ausgelöscht. Es geht auch die Erinnerung weg an andere, also überhaupt Erinnerung geht weg an göttliches Mandat, an das, dass es auch andere gibt, die mit ihm an der Seite fechten. Und ich nenne Entmutigung als Definition ein plötzlicher und irrationaler Verlust von Perspektive. Ich möchte diese zwei Worte hier nochmal hinschreiben. Plötzlich und irrational Verlust von Perspektive und Erinnerungen. Entmutigung ist nicht, wenn jemand, keine Ahnung, sowieso schon immer schlecht drauf ist und heute ist er einmal mehr schlecht drauf. Das meine ich nicht. Ich meine damit auch nicht eine Depression oder ein anderes Leiden der Seele, das seelsorgerlich oder therapeutisch behandelt gehört, sondern es ist ein plötzliches, kann sich auch anschleichen, aber es ist nicht einfach immer da, es ist ein plötzlicher, dann ist es ein irrationaler. Das bedeutet, eigentlich hat sich gar nicht viel geändert zum vorher. Du kannst gar nicht sagen, vorher hatte ich 1 Million Euro, jetzt habe ich noch nicht 1 Euro, okay. Sondern es ist wie das gleiche Bild, das du vorher gesehen hast, nur auf einmal ist die Farbe weg. Oder auf einmal ist die Perspektive weg, ein plötzlicher irrationaler Verlust von Perspektive und auch von Erinnerung an das, was Gott schon getan hat und an vorausgehende Siege. Und mir scheint, dass es keinen Leiter gibt, dem dieser Kampf erspart ist. Denn du bist als Leiter berufen, von hier raus, aus dem Geist, Perspektive zu geben. Du bist nicht nur berufen, Menschen zu trösten. Auch jene von euch, die eine starke pastorale, hirtliche Gabe haben, ihr müsst es hören. Unser Job als Leiter ist nicht nur, lieb zu Menschen zu sein oder Zusammenhaltsgehörigkeitsgefühl zu erschaffen oder die seelischen Wunden jedes Menschen zu trösten. Verzeiht, wenn ich ein bisschen sarkastisch hier wirke. Auch nicht nur die Bedürfnisse jener zu bedienen, die kommen, sodass wir die nicht auch noch verlieren, sondern du bist der Mann, du bist die Frau, die von Gott gesetzt ist, eine geistliche Orientierung zu geben. Deshalb wird der Feind versuchen, genau diese Kapazität in dir immer wieder zu verdunkeln und zu vernebeln. Und wenn er es nicht schafft, indem er dich dazu bringt, dass du, ne, ihr habt über den Glaubensverlust gehört, Suchen und Finden des Glaubens, dass ihr den Glauben komplett verliert oder euch lossagt von Jesus und in schwere Sünde fällt, dann wird der Feind einfach nur versuchen, dich schleichend, aber immer wieder gezielt so zu entmutigen, dass du irgendwann aufhörst, dich wirklich im Glauben und im Geist zu bewegen und dich eher verlässt auf, naja, das Materielle und das nur Psychische, das nur Relationale. Damit verlierst du aber wesentlich etwas von göttlichen Möglichkeiten, die er dir eigentlich schenken möchte in deiner Führung. Es gibt ein biblisches Buch, das dieses Thema von göttlichem Mandat und Kampf dagegen exemplarischer zeigt als viele andere, und das ist das Buch Nehemia. Ihr seid alle belesen in der Schrift. Im Buch Nehemia geht es worum, wenn ihr euch kurz versucht zu erinnern? Genau, es geht um den Aufbau der Stadtmauer von Jerusalem. Die Mauer war zerstört. Ich möchte jetzt mit euch über dieses Thema Entmutigung ein bisschen versuchen zu klären, was ist denn Entmutigung? Also erstmal, wen trifft es? Und was ist das Spezifische dran? Und dann natürlich, wie können wir sie überwinden? Wie können wir dagegen kämpfen? Entmutigung. Und die erste Frage, nämlich jene, wer wird überhaupt entmutigt? Wen betrifft es überhaupt? Die finden wir sehr gut beantwortet im Buch Nehemia. Also die Randgeschichte ist die, Jerusalems Tore und Stadtmauern sind zerstört und ein Mann, der gar nicht in Jerusalem ist, sondern in Babylon, der hört davon, namens Nehemia, und ist ins Herz getroffen. Und er reist nach Jerusalem und er ist ganz entsetzt zu sehen, dass die Mauer niedergerissen ist. Und dann sagt er zu seinen Genossen, jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst, in welchem Elend wir leben. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind abgebrannt. Gehen wir daran und bauen wir die Mauern Jerusalems wieder auf, so machen wir unserer Schande ein Ende. Dann berichtete ich ihnen, wie die Hand meines Gottes so gütig über mir gewesen war und was der König über mir gesagt hatte. Dann sagten sie, wir wollen ans Werk gehen und bauen, und sie nahmen die gute Sache in die Hand. Erstmal Punkt bis hierher. Hier ist einer, der die Zerstörung sieht und sagt, lass uns was ändern. Nächster Satz. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der Knecht von Ammon, und der Araber Geshem davon hörten, verspotteten sie uns und sagten verächtlich, was soll das, was ihr da macht? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Ich finde das höchst interessant. Wer von euch kennt Sanballat, den Horoniter, und Tobia, den Knecht von Ammon und den Araber Geshem? Wer verbindet irgendwas mit denen? Genau, ich auch nicht. Die kennt nämlich auch sonst kein Mensch. Ja? Das Interessante ist, sie treten erst auf den Plan an einem ganz bestimmten Moment. Und zwar an welchem Moment? Ich frage euch, wer wird Opfer von dieser Anfechtung? Wer wird Opfer von Entmutigung? In Jerusalem leben zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich Hunderte, vielleicht sogar Tausende Leute in Trümmern. Auch ringsumher wissen alle, Jerusalem ist zerstört, aber scheinbar stört es niemanden. Die haben sich einfach damit abgefunden. Aber da kommt einer, der das hier sieht und sagt, Moment mal, wir leben hier im Elend und das ist nicht okay, lass uns das ändern. Und sofort kommen Kreti und Pleti und Hinz und Kunz, von denen noch nie jemand was gehört hat, Tobia, der Knecht von Ammon, und sonst wer aus ihren Löchern gekrochen und sagen, nö. Ist das nicht interessant? Vielleicht kennt ihr das auch. Und meine Theorie ist, solange du eine graue Maus bist, die in einer Herde grauer Mäuse läuft, eckst du nicht an. Und solange du den Status quo, nämlich so, wie es einfach gerade ist, normal findest und nicht dagegen aufmupfst, hast du auch keine Gegner. Aber sobald du was ändern möchtest, hast du Gegner aus Zeiten, wo du nicht mal wusstest, dass in diesen Löchern Menschen leben, kommen sie hervorgekrochen und kommen mit irgendwas daher. Meine These ist, jeder, der den Status quo sieht und was verändern will, wird angegriffen werden. Es ist ganz wichtig, dass ihr das versteht, dass wir das verstehen. Wer den Status quo sieht und was ändern will, wird angegriffen werden. Es gibt Mächte, die wollen, dass sich nichts verändert. Es gibt Mächte, die nicht wollen, dass einer aufsteht. Das Interessante ist es, dass das Mandat von Nehemia unbesiegbar ist. Denn der König selbst hat ihm gesagt, du darfst es wieder aufbauen. Das heißt, der Kampf geht gar nicht um das Mandat. Es geht gar nicht um die Frage, kann er das oder kann er das nicht. Es ist einfach nur der Versuch, nee, lass mal, ich bring dich ab. Schau mal, wenn du eins mit Christus bist durch die Wiedergeburt, erlaub mir dieses bisschen aufreißerische Wort, aber bist du unbesiegbar? Hast du ein Mandat, dem sich im Letzten nichts entgegenstellen kann? Der Teufel kann dich nicht stoppen, in dem, wo Gott dir ein Mandat gegeben hat. Es ist nur Blabla, es ist nur Nebel, es ist nur nee, na. Und wir leben schon auch in einem Land, das sehr anfällig ist hierfür. Es ist in Amerika nochmal anders. Da sagst du jemand anderem, hey, ich will ein Unternehmen gründen, brauche ein bisschen Geld, ein paar junge Leute. Und alle sagen erstmal, wow, cool, tolle Idee. In Deutschland ist es eher so, dass erstmal jemand sagt, aha. Der Kurt Tucholsky hat ja mal so schön gesagt, wenn der Deutsche auch sonst nichts mehr hat, eins hat er immer noch, Bedenken. Das trifft für euch Baptisten vielleicht nicht zu, aber wir müssen sehen, der Tag wird nie kommen, wo man uns einfach dafür lieben und applaudieren wird, dass wir was ändern wollen. Der Tag wird nie kommen. Die Reich-Gottes-Gleichnisse mal bei Licht betrachtet. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Oder ein bisschen Sauerteig wird in den großen Trog Mehl gemischt. Oder Samenkorn und so weiter. Oder Licht, ihr seid das Licht der Welt. Schaut mal, wenn du eine Kerze bist und der Raum ist dunkel, dann siehst du die Dunkelheit noch deutlicher. Wenn du Salz bist, Salz der Erde, Salz in der Suppe, beschwer dich nicht, dass die Suppe fad ist. Na klar ist die fad, deswegen bist du da. Wenn du ein Sauerteig bist und ein Trog Mehl, kannst du dich beschweren, wow, nirgends gibt es hier Sauerteig. Ja, deswegen bist du da. Aber versteht ihr, da ist eine Kampfsituation mit drin. Da ist eine Ebene mit drin, die Gott dir zumutet, durchzubrechen und nicht stehen zu bleiben, wenn du etwas enden möchtest. Im Letzten ist es kein Kampf, wirklich gegen dein Mandat. Es ist im Letzten nur ein Kampf über das, was du glauben wirst und was du nicht glauben wirst. Jetzt lass uns im Buch Nehemia fortschreiten. Ich ermutige euch, wenn ihr die nächsten Wochen noch nicht wisst, welches biblische Buch ihr euch vornehmen wollt oder das schon länger nicht mehr gelesen habt, es ist faszinierend, das Buch Nehemia einfach mal durchzulesen, nur unter dieser Brille, wie geschieht hier Entmutigung? Das Doofe an Entmutigung, nochmal, und dann komme ich endgültig zum Buch Nehemia zurück, das Doofe an Entmutigung ist nicht, dass du dein Heil verlierst oder dass Gott dich nicht mehr liebt, sondern das Doofe an Entmutigung sehen wir ganz deutlich im Buch Numeri, das ist das vierte Buch Mose, dass diese Situation, wo das Volk Israel eigentlich einziehen möchte ins gelobte Land, und dann kommen die Botschafter und sagen, oh, da sind ganz schlimme Riesen drin. Und dann lesen wir eine Reflexion auf dieses Geschehen. Sie waren bis zum Traubental hinaufgekommen, hatten das Land gesehen und haben dann den Israeliten den Mut genommen, sodass sie das Land nicht betreten wollten, das der Herr für sie bestimmt hat. Das ist das, was Entmutigung tut. Der Herr hat für dich was bestimmt und du verlierst den Mut hineinzugehen. In seiner Gnade gibt der Herr uns wieder und wieder neue Chancen, aber die hier, die Israeliten, die gehen richtig viele Umwege. Und Entmutigung bewirkt, dass du viele Umwege gehst, dass du lange das Ding umkreist und nicht hineintrittst. Nun lass uns am Hand vom Buch Nehemia mal anschauen, wie im Leben dieses Führers, dieses Leiters des Volkes Gottes das Thema Entmutigung funktioniert. Das erste haben wir schon gehört, das ist diese gleiche Stelle, Sanballat der Horoniter. Die hören davon und sie sagten, was soll das, was ihr da macht? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Das ist interessant. Ich meine, das Gegenteil ist der Fall. Er handelt sogar explizit im Auftrag des Königs. Aber das Erste, was passiert, ist, wir gehen erstmal vom Schlechtesten aus und eine klassische Strategie von Entmutigung ist die Unterstellung, falsche Motive. Du tust es doch alles nur, um dich wichtig zu machen. Du willst es ja nur, weil du meinst, du seist was Besseres. Das ist ein rebellischer Geist in dir. Du willst dich hier nur profilieren. Das machst du ja nur denen in Amerika nach. Du willst jetzt nur auf den neuesten hippen Zug aufspringen. Ihr Lieben, ich möchte euch was sagen über die Unterstellung falscher Motive. Euch ist es ja bekannt. Du machst was und dann kommt eine Stimme, die sagt, das tust du jetzt nur aus Stolz. Oder das ist ja gar nicht echt. Oder das tust du nur, weil du nicht gelernt hast, dich demütig abzufinden mit dem, wie es nun mal ist. Und diese Stimmen können von Menschen kommen, die das sagen. Und sie können auch aus dir selber rauskommen. Und das Beste, was ich jemals über die Unterstellung falscher Motive gelernt habe oder gehört habe, an Zitaten, das stammt von einem großen mittelalterlichen Prediger, der sah in etwa so aus, keine Originalfotografie, aber der heißt Bernhard von Clairvaux, im 12. Jahrhundert hat er gelebt und hatte einen ganz mächtigen Predigtdienst mit Zehntausenden von Bekehrungen und Wundern, die passiert sind. Und er hat einen Satz gesagt, den ich wunderbar finde, oder eine Begebenheit aus seinem Leben. Und zwar war von ihm bekannt, dass er so mitreißend zu predigen verstand, dass ihm buchstäblich die Massen zu Füßen lagen. Ich glaube, man hat dreimal versucht, ihn zum Papst zu machen und er wollte immer nicht. Und Könige und Kaiser haben sich bei ihm Rat geholt. Und es gibt eine Situation, als er auf der Kanzel stand und gepredigt hat. Und es war eine hinreichende Predigt. Die Herzen der Zuhörer flossen und schmolzen. Und auf einmal kommt eine Stimme in seinen Kopf, die sagt, Bernhard, predige noch ein wenig weiter und sie werden dich zum König krönen. Predige noch ein bisschen mehr. Du bist kurz davor. Auf einmal kam eine zweite Stimme, die zu ihm sagte, Bernhard, du predigst nur noch aus Stolz. Das ist gefährlich. Hör sofort auf zu predigen. Von Bernhard wird berichtet, dass er sich umgewandt hat und gesagt hat, Teufel, ich habe nicht wegen dir angefangen zu predigen und wegen dir höre ich auch nicht auf. Beide Stimmen waren vom Bösen. Versteht ihr, was ich sage? Die Unterstellung falscher Motive kann dich lähmen und hindern, überhaupt irgendwas zu tun. War Bernhards Herz gefährdet, in Stolz zu fallen? Wahrscheinlich schon. Ist dein Herz gefährdet, in Stolz zu fallen oder rebellisch zu handeln? Wahrscheinlich schon. Ist immer lustig, wenn Leute kommen, es mir wiederholt passiert, die sagen, Johannes, du musst vorsichtig sein, dass in deinem Herz, dass du nicht stolz wirst, sage ich, ja, das Problem ist wahrscheinlich noch viel größer, als du ahnst. Ich bin nämlich ein Mensch. Wir Menschen haben grundsätzlich ein Problem mit Stolz, nicht nur jene, die ein Mikrofon in der Hand haben. Aber wenn wir anfangen, überhaupt irgendwas zu tun, wenn wir uns ganz sicher sind, dass all unsere Motive rein sind, dann wirst du nie was tun. Jesus hat 12 Jünger erwählt, deren Motive durchaus gemischt waren. Aber er konnte mit ihrem Ja arbeiten. Reflexion des Herzens und zu überlegen, von was bin ich angetrieben, absolut wichtig. Es gibt aber eine Stimme von der Unterstellung falscher Motive, die sagt, du machst es ja nur, weil du eingebildet bist, du machst es ja nur, um dich geistlich besser zu fühlen, die an sich nur entmutigend ist. Und ich lade dich ein, das Ähnliche zu tun, was Bernhard getan hat. Flüchte dich zurück in die Perspektive zum Herrn. Sag, ich hab's nicht wegen dir angefangen. Herr, ich hab's wegen dir angefangen und wegen dir mache ich es weiter. Sehen wir an Nehemia sehr gut. Aber dabei bleibt es nicht. Es geht weiter im Kapitel 3 schon. Also er fängt an zu bauen und dann sagen die anderen, was machen diese elenden Juden da? Wollen sie Jerusalem wieder für sich befestigen? Wollen sie Opfer darbringen? Wollen sie es an einem Tag vollenden? Können sie die Steine, die doch ausgeglüht sind, zu neuem Leben aufrichten. Und Tobia von Ammon, der neben ihm stand, sagte, lass sie nur bauen, springt ein Fuchs hinauf, dann reißt er ihre Steinmauern nieder. Ha, 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 ein echter wird's bald. Die zweite Welle von Entmutigung hat zu tun mit Spott. Hat zu tun mit, was meinst denn du eigentlich, wer du seist? Ist doch lächerlich. Es ist diese Aussage, du bist ein Nobody. Du bist ein Nichts. Diese elenden Juden da, schau sie dir an, was sie hier machen. Ist ganz wichtig, das kann unterschiedliche Nuancen tragen. Es kann wirklich sein, dass Leute dich verspotten und übel über dich reden, das ist doch lächerlich. Es kann einfach aber auch nur sein, dass du in deinem Herzen das gar nicht ernst nimmst, was du tust. Dass du das gering schätzt. Schau, wenn du so eine Stadtmauer anschaust, eine große Stadt, wo 100.000 Leute drin leben, ja, so groß ist eine Stadtmauer nicht im Vergleich zu den Kathedralen und Ratshäusern, was es da alles gibt. Aber wenn die auch nur ein Loch hat, ist die ganze Stadt verwundbar. Und oft verlieren wir Perspektive für die Größe dessen, was wir tun, weil wir auf eine ungesunde Weise auf uns selbst schauen. Der Elia sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Die Antwort ist, das stimmt wahrscheinlich. Ja, natürlich bin ich nicht besser. Wer sagt, dass du besser seist? Aber wenn der Herr dir den Auftrag gibt, das zu tun, dann geh in diesem Auftrag. Was machen denn diese elenden Juden da? Naja, es sind die gleichen elenden Juden wie die, die von den Babyloniern besiegt wurden. Das stimmt schon. Aber sie handeln in einem königlichen Mandat und das, was sie tun, ist absolut wichtig. Und das Wunderbare ist es, dass der Nehemia von der Wichtigkeit dessen, was er tut, nicht ablässt. Seine Feinde wissen ja auch, dass es wichtig ist und deswegen kommen sie wieder und wieder. Ein paar Verse weiter, Kapitel weiter, es ist schon in Nehemia 6, lesen wir. Da ließen Sanballat und Geshem mir sagen, komm, wir wollen uns in Kephirim in der Ebene von Ono treffen. Sie hatten aber Böses gegen mich im Sinn. Ich schickte Boten an sie mit der Antwort, ich arbeite gerade an einem großen Werk, darum kann ich nicht kommen. Sehr interessant, überhaupt sich im Tal Ono zu treffen, ist an sich schon schlechte Idee. Aber gar, sie konnten ihn bis jetzt nicht stoppen. Ja? Durch diese Unterstellung falscher Motive hat er sich nicht ablenken lassen. Durch dieses bringt doch eh nichts. Ne? Also erst befeinden sie dich, dann lachen sie dich aus und dann merken sie schon, wenn der weitermacht, ist er echt ein Problem. Und jetzt bieten sie ihm einfach nur an, komm, lass uns reden. Hier, gar nichts Böses, einfach nur, lass uns reden. Und es gibt eine sehr subtile, aber viel harmloser aussehende, aber deswegen nicht weniger gefährliche Ablenkung. Und das ist die, komm, wir treffen uns im Tal Ono und reden mal. Hauptsache, du hörst auf mit dem, was du gerade tust. Und diese Strategie von Entmutigung nenne ich Ablenkungen. Du kannst einfach so sehr beschäftigt sein, alles Mögliche zu tun, dass du das eine Wichtige nicht tust. Und diese Feinde von Nehemia wissen das. Wow, der wird uns gerade echt gefährlich. Lass uns irgendwas anderes. Und er hat die Größe, Nehemia hat die Größe, diese Perspektive nicht zu verlieren und sagt, ich tue gerade ein großes Werk. Darf ich dich als Leiter fragen, was ist das eine große Werk, das du gerade tust, das vielleicht im Sichtbaren noch klein aussieht, denn die Mauer, die ist erst so hoch, da kann ein Fuchs drüber springen, sagt der eine. Aber er weiß, die größere Perspektive ist, das ist richtig entscheidend. Was ist das eine große Werk, an dem du bist? wo sich tausend kleine Ablenkungen, lass uns das noch machen, lass uns das noch machen, das noch machen, das noch machen, dazwischen schieben. Aber du weißt tief drin, wenn diese Mauer nicht gebaut wird, ist alles andere egal. Wirklich, in Jerusalem, wenn die Mauer nicht fertig wird, ist es komplett egal, ob die eine Bewässerung haben, ob die Häuser, ob es da reinregnet oder nicht. Wenn da keine Mauer ist, ist die Stadt komplett unverteidigbar, ist komplett preisgegeben den Feinden. Und es ist was Wunderbares, dass der Nehemia sagen kann, ich tue ein großes, ich kann nicht kommen und mit euch reden, ich tue nämlich ein großes Werk für Gott. Es geht nicht um Hochmut und um sich selber großartig zu fühlen, aber darf ich dich das fragen? Weißt du, dass du ein großes Werk für Gott tust? Wenn du sein Wort verkündest, wenn du Menschen zu Jesus führst, wenn du Menschen im Glauben begleitest, weißt du und sprichst du dir das selber zu? Ich tue ein großes Werk für Gott. Und ich kann mich nicht von allem anderen Zeug ablenken lassen. Nein, ich kann das nicht auch noch machen. Ich kann das nicht auch noch machen, denn das ist mein eines Ding. Und wenn du ein bisschen das Gefühl verloren hast, was ist das eine, was ist dieser eine Ruf, dann mach doch dieses Jahr 2018 zu dem Jahr, wo du sagst, Herr, ich will das neu rausfinden. Mach das im Urlaub oder geh irgendwo in die Berge oder ins Kloster und finde neu zurück zu diesem Mandat. Dazu sage ich später noch was. Aber die Macht von Ablenkungen, die Macht von guten und netten Angeboten, ist oft erstaunlich groß. Es gibt manchmal Menschen, also bei mir konkret war es wirklich so, ich habe an der Uni gearbeitet und in dem Moment, als ich entschieden habe oder ja, im Herzen das hatte, dieses Gebetshaus zu machen, habe ich 3 Jobangebote bekommen. Teilweise extrem tolle Sachen, hey, da kannst du das machen, da kannst du das machen. Das kam jahrelang nicht, aber in dem Moment kam es auf einmal. Da ist eine Strategie drin und du wirst das merken, wenn du in einer Sache dran bist, die wirklich wichtig ist und die von Gott ist. Auf einmal kommen andere, scheinbar bequemere Möglichkeiten, die aber im letzten Ablenkungen sind. Sehr interessant ist dann ein paar Verse weiter, weil die Feinde, die lassen nicht nach. Die Feinde, die attackieren und die drohen und die sagen, wir bringen dich um. Also jetzt wird es richtig aggressiv. Und dann gibt es Freunde von Nehemia, die geben ihm folgenden Rat. Sie sagen, gehen wir zusammen in das Haus Gottes, ins Innerste des Tempels und verschließen wir die Türen des Tempels. Denn man wird kommen, um dich zu töten. In der Nacht wird man kommen, um dich zu töten. Es wird immer dramatischer. Ich erwiderte, sollte ein Mann wie ich fliehen? Wer von meinesgleichen würde am Leben bleiben, wenn er den Tempel beträte? Ich gehe nicht hin. Dieser Ratschlag der Freunde klingt auf den ersten Blick sehr, sehr gut. Komm, wir gehen in den Tempel und du sperrst dich ein. Sogar der Tempel, da kannst du dann sogar beten. Aber letztendlich ist es wie das Gleiche, es ist wie rücke ab von dem, was du eigentlich tust und schließ dich ein. Und es gibt eine Strategie der Ablenkung, die mit Introversion zu tun hat. Das bedeutet Introversion, also ein Zurückziehen auf das Sichere, das nach innen gekehrte. Und für das sind nicht wenige von uns anfällig. Was ich damit nicht meine ist, wenn du nach einer überaktiven Zeit auf die Bremse trittst und eine Zeit brauchst, der Ruhe, des Rückzugs, das ist eine der gesündesten Sachen, die du tun kannst, das meine ich nicht. Ich meine was Subtileres. In all dem musst du dein Herz prüfen, ich kann ja nicht in dich hineinschauen. Aber es ist das, ich weiß eigentlich, wäre das das Richtige, aber es ist halt auch Kampf. Ich weiß, wenn ich in die Richtung ginge, bekomme ich Gegenwind, aber es ist gesegnet vom Herrn. Und dann so eine kleine Stimme, die sagt, komm, verlass dich lieber auf das, was du weißt. Geh zurück nach Ägypten, da gab es was Gutes zum Essen. Zieh dich in dich selber zurück, wage nichts mehr. Das ist das, was die Freunde von Nehemia wollen. Wohin Nehemia sagt, wie sollte ein Mann wie ich am Leben bleiben, wenn er sich versteckt? Er sagt dieses kühne Wort letztendlich, ich bin gemacht für diesen Kampf. Und ich möchte auch das dir zusprechen, wenn du jetzt entmutigt bist und vielleicht auf einem inneren Rückzug auf sicheres Terrain. Lass es nur einen kurzen strategischen Rückzug sein. Ne, wenn du gerade angeschossen bist und du merkst, boah, ich kann gerade nicht mehr so, ich brauche Rückzug, dann ist es gut. Aber prüfe dein Herz, ob es nicht so ein Aufgeben von Hoffnung ist. Denn ich spreche das dir auch zu, was für den Nehemia gilt. Du bist gemacht für diesen Kampf. Du bist gemacht für diesen Kampf. Und auf dieser Seite der Ewigkeit ist uns nicht so viel Ruhe, nicht so viel Frieden versprochen. In der Welt, da habt ihr Angst. Ich aber habe die Welt überwunden. In dieser Welt wird man euch bedrängen. Du bist gemacht für diesen Kampf. Und jeder, der was ändern wird, wird Gegenwind haben. Aber das ist deine Berufung. Ihr kennt diese alte Geschichte von Epheser 6 mit der Waffenrüstung, dass die Waffenrüstung alles abdeckt, den Brustpanzer und Schild. Das Einzige, was nicht abgedeckt ist, ist der Rücken. Und im Krieg ist es tatsächlich so, dass die verwundbarste Situation die ist, wenn du davonläufst. Stell dir vor, Leute schießen auf dich und du läufst davon. Es ist die gefährlichste Situation. Wir sehen es auch bei Elia. In dem Moment, wo er aufgibt, gerade da ist er in Gefahr. Gefahr des inneren Rückzugs und der Introversion. Das Tückische ist natürlich bei all diesen Dingen, bei all dieser Entmutigung, dass sie immer auch ansteckend wirkt. Also Leute können andere anstecken mit diesem Gefühl von Introversion. Es gibt ganze Gemeinden, ganze Bewegungen, die gestartet sind mit einem göttlichen Mandat und nach immer introvertierter wurden. Jetzt machen wir es nur noch für die Leute, die eh schon kommen. Dann beschwert sich keiner und dann haben wir weniger Anfechtungen. Das ist wahr, aber es ist nicht unsere Berufung. Es wirkt ansteckend. Auch hier über die Fähigkeit von Entmutigung angesteckt zu werden, berichtet die Schrift sehr deutlich. Es ist zum Beispiel einmal mehr im Buch in den 5 Büchern Mose, hier in Deuteronomium, in Kapitel 20 wird gesagt, vor einem Kampf. Außerdem sollen die Listenführer zum Kriegsvolk sagen, ist unter euch einer, der sich fürchtet und keinen Mut hat. Er trete weg und kehre nach Hause zurück, damit nicht auch noch seinen Brüdern der Mut genommen wird. Ihr Lieben, es gibt auch, das ist jetzt nicht so heute das Thema so stark, aber es gibt auch ein geistliches Klima einer ganzen Gemeinde, eines Freundeskreises, einer ganzen Gemeindebewegung. Und auch hier kann es eine Atmosphäre von Nebel und von Entmutigung geben, in der Leute sich gegenseitig bestärken. Denn das ist die alte Erfahrung, Depri-Leute hängen am liebsten mit Depri-Leuten rum. Ist ganz oft so. Der eine Entmutigte sucht sich der andere und dann reden wir darüber, wie entmutigt wir sind. Und es ist sehr gefährlich. Je emotional hochsensibler du bist, je mehr menschenorientiert du bist, Klammer auf, und in sozialen Berufen und in der Kirche sind jene Leute stark überrepräsentiert, Klammer zu, desto deutlichere Antennen wirst du haben für das, was klimatisch da ist unter den Leuten. Aber ich sag dir was. Diese Antennen sind auf der Ebene der Seele. Die Seele nimmt wahr, was ist. Hier gibt es Konflikte, hier ist jemand beleidigt und es ist okay. Aber der Geist führt. Es ist nicht nur deine Berufung, aufzuschnappen, oh, ich fühle gerade sehr viel Schmerz im Raum, sondern dann zu sagen, was sagt der Herr, was ist das göttliche Mandat. Das ist mir so ein wichtiger Punkt, wenn dich das interessiert, ich habe auf YouTube einen Vortrag, der heißt Antennen. Über dieses Thema. Viele Menschen verwechseln das Aufschnappen von emotionalen Befindlichkeiten mit der Gabe der Prophetie. Ja, Leute sagen, ja, ich spüre so vom Herrn her, ich spüre sehr viel Bedrückung hier im Raum. Dann sage ich ihm, das ist nicht die prophetische Gabe, die Bedrückung im Raum zu spüren, kann jeder. Die Frage ist, was spricht der Herr darüber? Sagt er, so spricht der Herr, seid bedrückt. Das Wort des Herrn bleibt nicht bei dem stehen, wie fühlen die Leute sich gerade. wie fühlen die Leute sich gerade, ist wichtig. Das ist die Gabe der Empathie. Das heißt, dass du ein sozial orientierter Mensch bist. Das ist wichtig. Aber bleib nicht dabei stehen. Denn Menschen stecken sich gegenseitig an mit ihren Befindlichkeiten, mit ihrer Angst, mit ihrem Kleinglauben, mit ihrem Zweifeln. Du bist ein Leiter. Du bist gemacht, den Menschen eine geistliche Perspektive zu geben und dich selber nicht anstecken zu lassen. Das ist interessant, auch eine Seitenbemerkung nur, aber Jesus entzieht sich immer wieder auch seinen Leuten. Er aber vertraute sich ihnen nicht an. Er wusste, was im Herzen des Menschen ist. Jesus geht nicht auf in einer symbiotischen Wohlfühlatmosphäre mit seinen Nachfolgern, sondern er empfängt sein Mandat vom Herrn. Deswegen braucht er Zeiten des Rückzugs, um dann wieder erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes führen zu können. Aber Entmutigung steckt an. Das Letzte, was ich hier dazu schreibe, steckt an. Aber die gute Nachricht ist, Mut steckt auch an. Und deswegen können wir lernen, Nein zur Entmutigung zu sagen. Ein Letztes über das, wie Entmutigung funktioniert. Frage. Diese Unterstellung falscher Motive, diese Selbstzweifel, diese Selbstverachtung, die auch so viele Menschen haben, so viele Christen haben, eine tiefsitzende Verachtung ihrer selbst. Es ist klein, es ist unbedeutend, wer bist denn du schon? Oder dieses Ablenken und Introvertieren anstelle von Treusein in dem, was Gott getan hat. Frage, all diese Angebote, kommen die von anderen Menschen, also von außen? Oder kommen die aus uns selber? Oder kommen die vom Teufel? Was würdet ihr sagen? Ruft mal rein. Die Antwort ist ja. Alles drei. Und es ist fast egal. Manchmal sind es andere Menschen, von denen das kommt. Ich habe den Eindruck, den Teufel brauchen wir oft gar nicht. Oft machen wir es uns selber. Also sehr vieles kommt aus uns selber raus. Diese Selbstverachtung, dieses Selbstdisqualifizieren, dieses sich selber niedermachen, diese Stimmen im Kopf, die sind schon da. Es ist eigentlich egal, ob sie vom Teufel kommen, von anderen Menschen oder aus uns selber. Es ist der gleiche Geist, es ist die gleiche Nuance dahinter, es ist die gleiche Strategie, dich einfach nur wegzubringen von dem, was Gott für dich hat. Und deswegen wollen wir lernen, Nein zur Entmutigung zu sagen oder Entmutigung überwinden. Und natürlich, ihr Lieben, das wird ein lebenslanger Kampf sein, aber wir werden auch besser in diesem Kampf. Ganz wichtig, ich habe mal Fechten gelernt früher, eine Sportart, die ich gelernt habe, und die Bibel bringt ja auch diese Beispiele oder diese Metaphern, dass das Schwert des Geistes und so weiter, oder kämpft den guten Kampf des Glaubens. Ja? All diese Dinge leben davon, dass man es oft tut. Beim Fechten musst du ganz kleine Paraden, nennt man das, ganz kleine Handbewegungen tausendfach üben, bis sie in Fleisch und Blut übergehen. Im Schwertkampf auch, im geistlichen Kampf auch. Du kommst aus diesem Thema dein Leben lang nicht raus. Es ist wie eine Fähigkeit, dass du schneller drin wirst, die Schliche des Feindes zu durchschauen und zurückzukommen zu dem, was Gott gesagt hat, zurückzukommen zu dem, was dein Mandat eigentlich ist. Sehr, sehr, sehr schön ist, wie Nehemia wieder und wieder und wieder pariert auf diese Angriffe. Lass uns gemeinsam nochmal lesen. Unmittelbar, nachdem man den Nehemia gesagt hat, also von allen Seiten kommen die bösen Feinde, kommen wir verstecken uns im Inneren des Tempels. Macht Nehemia das Gegenteil, und zwar folgendes. Da stellte ich unterhalb der Mauer auf dem freien Gelände das Volk nach Sippen geordnet auf, mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Ich musterte sie, dann erhob ich mich und sagte zu den Vornehmen, den Beamten und den übrigen Männern, fürchtet euch nicht vor ihnen, denkt an den Herrn, er ist groß und furchtgebietend, kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Unsere Feinde erfuhren, dass uns ihr Vorhaben bekannt geworden war. So vereitelte Gott ihren Plan und wir alle kehrten zu der Mauer zurück, jeder zu seiner Arbeit. Sehr, 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 sehr interessant. Die kommen von allen Seiten heran Und die Tendenz in uns wäre vielleicht auch, komm, wir verstecken uns, wir verschanzen uns. Stattdessen macht Nehemia das Gegenteil. Er stellt nämlich die Leute auf, und zwar hier wird genau gesagt, wie er sie aufstellt. Er stellte unterhalb der Mauer auf dem freien Gelände. Das ist etwa der unsicherste Ort. Das heißt, er stellt sie bewusst in den Kampf. Er sagt, wir laufen nicht davon, wir stellen uns denen. Er sagt, das ist ein Feind und dem müssen wir uns stellen. Und so ähnlich können wir auch mit Entmutigung umgehen. Und mir scheint der erste Schritt oft zu sein, den Feind beim Namen nennen. Ich habe in meiner Einleitung gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass es nicht selten gar nicht so viel Wortschatz gibt für diesen Feind. Wir haben erstaunlich viel Wortschatz für andere Dinge, eben zum Beispiel für Sünde. Ja, wir wollen nicht stolz sein, wir wollen nicht alles Mögliche oder Süchte. Aber Entmutigung ist ein mindestens genauso schlimmer Feind, für den wir oft weniger Wortschatz haben. Schau mal, wenn der Feind bewirken kann, dass du entmutigt bist, dann stehst du nach einer Niederlage nicht mehr auf. Das ist bedeutend schlimmer als zu fallen. Weißt du, dass Sünde für Gott kein großes Problem ist? Denn für Sünde gibt es eine Lösung, das ist das Kreuz Jesu und es ist die Umkehr. Neulich hat jemand geschrieben, every second is a second chance. Jede Sekunde ist eine zweite Chance. Und es ist wahr, der Gerechte fällt 7-mal am Tag, aber er steht auf. Es geht nicht um Perfektion im geistlichen Leben. Gott sucht nicht die Perfekten. Er hat auch nicht die Perfekten erwählt. Aber wenn du fällst und dann die Stimmen kommen, du bist nobody, das war einmal zu oft, dann bleibst du liegen. Mich berührt es so sehr, wie Petrus, der so gefallen ist, der so ein Loser war und komplett konfrontiert ist mit seiner Schwäche, mit all seiner Scham, begegnet Jesus nach der Auferstehung und das Erste, was Jesus macht, ist, er macht ihm Frühstück. Petrus hat in der Nacht nichts gefangen, aber Petrus kommt und der ist nass, kommt aus dem Wasser und das erste ein Lagerfeuer und drauf Fisch und Brot und dann essen sie. Und dann fragt Jesus ihm eine Sache, er stellt ihm nur eine Frage. Weißt du, wenn mich ein guter Freund verraten hätte in einer lebensentscheidenden Situation und ich begegne dem guten Freund wieder, ich hätte auch ein paar Fragen an ihn. Jesus stellt nur eine Frage und die dreimal. Liebst du mich? Und in diesen dreimalen, wo auch Petrus sagt, Herr, ich liebe dich, kommt auch Perspektive zurück. Es ist wie, auch Petrus spricht es aus, Herr, du weißt alles, aber ich liebe dich. Und dann sagt Jesus, komm, weide meine Schafe, hier ist dein Job wieder. Jesus ist so gnädig. Ich weiß nicht, welche Stimmen zu Petrus gesprochen haben in diesen Tagen nach der Kreuzigung Jesu. Sicherlich solche, du bist nobody, du bist, ja klar, die Schrift sagt uns ja nur, dass Petrus sagt, ich gehe fischen. Weißt du, was das heißt? Das heißt, er hat abgeschlossen mit diesem Apostelsein. Jesus hat ihn ja berufen, du wirst jetzt Menschen fangen. Und jetzt sagt Petrus, okay, ist vorbei. Ich bin ein Nobody. Ich gehe wieder zurück zu dem, was ich kann. Ich ziehe mich zurück. Ich wage nichts mehr. Jesus ist so gnädig, er ruft ihn heraus. Dein Feind bist nicht du selber. Der Herr ist sehr gnädig mit dir. Dein Feind ist nicht deine Schwäche. Der Herr ist sehr, sehr, sehr erfahren im Umgang mit schwachen Menschen. Er weiß, was im Herzen des Menschen ist. Er ist nicht überfordert mit Sünde. Er kann echt damit umgehen, wenn wir zurückkommen zu ihm. Aber ein echter Feind ist Entmutigung. Der sagt, bleib liegen. Einmal zu mehr. Schäm dich. Einmal zu oft. Jetzt ist vorbei. Es ist Quatsch. Es ist Quatsch, es ist falsch. Und Nehemia sagt, wir kämpfen an. die versuchen uns anzugreifen, aber wir stellen uns hin. Weißt du, das ist was, was zu wenig gepredigt wird. Du hast Verantwortung für dein geistliches Leben. Das wird oft gepredigt, das weißt du, aber so viele Menschen laufen herum, kann jemand für mich beten und mir geht es so schlecht und ich brauche Seelsorge. Das ist wichtig, wir brauchen oft Seelsorge, ich brauche selber Seelsorge. Aber du hast auch eine Verantwortung, wie du im Geist stehst. Er baut euch selber im Heiligen Geist, heißt es einmal bei Judas, im Judasbrief. Du kämpfst den guten Kampf des Glaubens. Ich habe Verantwortung, welche Gedanken ich in mich hineinlasse und wo ich mich positioniere, wo ich einen Feind beim Namen nenne und sage, ich werde nicht mit Entmutigung flirten. Es gibt einen Flirt mit Entmutigung. Das ist so interessant. Wir wissen es, dass es falsch ist, andere böse Gedanken im Kopf zu hüten. Es ist nicht gut, darüber nachzudenken, wie du deinen Vorgänger umbringen kannst. Genau. Also wenn du da lang genug drüber nachdenkst, dann wächst Hass in dir. Und wenn du lang genug drüber nachdenkst, wie deine Nachbarin wohl im Bett wäre, ja, dann hegst du Gedanken, die nicht gut sind. Das wissen wir in diesen Bereichen. Aber du kannst auch mit Entmutigung flirten in deinem Kopf. Und das wird größer und größer und dieser Feind wird schwerer zu besiegen. Tu das nicht. Nenn diesen Feind beim Namen und positionier dich dagegen. Und wir haben mal schwache Tage und wir sind auch mal traurig, das ist auch völlig normal, aber bleib da nicht hängen. Es ist wunderbar zu sehen, wie der Nehemia immer und immer zwischen, das könnt ihr mal durchlesen, wenn ihr das Buch Nehemia durchlest, zwischen so kleine, kurze Gebete, Herr, aber du bist mein Gott und du aber rette mich. Es gibt eine wunderbare Strategie, die immer wieder einfach hilft gegen Entmutigung und die nenne ich sich in Lobpreis flüchten. Und damit meine ich jetzt nicht eine bestimmte musikalische Form. Es ist egal, wie sich das anhört. Das kann eine ganz traditionelle musikalische Ausprägung sein. Aber lass mich das kurz klar machen. Lobpreis ist genau das. Lobpreis ist etwas sehen aus einer geistlichen Perspektive. Wir haben ganz komische Vorstellungen von Lobpreis heutzutage. So wie das ist, was ist, man singt es, dass die Leute irgendwie in Schwung kommen. Ja? Und heute fühle ich mich nicht so nach Lobpreis. Seit wann hat Lobpreis in erster Linie damit zu tun, was ich fühle? Lobpreis ist ein Blick auf die größere Wahrheit. Für mich ist Lobpreis sowas wie, ich fliege oft im Flugzeug und mir ist was aufgefallen. Es ist eine ganz tiefe Einsicht, die aber sehr einfach klingt. Mir ist aufgefallen, dass oben das Wetter grundsätzlich besser ist als unten. Nicht so eine tiefe Einsicht, aber es ist so, wenn es irgendwie in München, wenn ich da starte, wenn es da schneit oder regnet und bewölkt ist, ich weiß schon, oben ist das Wetter besser. Es ist nicht so, dass die Sonne aufhört zu leuchten, weil es in München regnet oder in Brilon. Sondern es liegt einfach nur daran, dass ich mich auf einer bestimmten Reisehöhe befinde. Und wenn ich hoch genug steige, sehe ich, dass oben immer die Sonne scheint. Das, ihr Lieben, ist Lobpreis. Wenn du im Tal der Tränen gerade sitzt, dann ist es real, dann ist es da gerade regnerisch. Das müssen wir auch nicht verleugnen, nicht so tun, als ob. Aber lass uns nicht vergessen, dass, weil es im Sauerland regnet, es nicht heißt, dass die Sonne nicht mehr scheint. Im Natürlichen wissen wir das. Wir wissen jetzt, im März ist noch kalt, aber spätestens in 2 Monaten ist es wärmer. Wir wissen das. Wir müssen nicht verleugnen, wie die Temperatur jetzt ist, sondern wir schalten unser Hirn an. Und im Letzten ist Lobpreis auch das Eintreten in die größere Wahrheit, dass Gott gut ist, dass er alles in der Hand hat, dass er schön ist, dass er allein genügt. Und wenn du angefochten bist, schreit alles in dir, stimmt gar nicht. Weil deine Seele verletzt ist, weil du vielleicht körperlich erschöpft bist und weil dein Geist vielleicht gerade vernebelt ist. Und dann ist Lobpreis Kampf. Dann sagst du, nee, jetzt kann ich nicht aufstehen und mitsingen, weil ich fühle mich ja gerade nicht so. Und ich will ja nicht scheinheilig sein. Ihr Lieben, den Herrn zu lobpreisen, obwohl du dich nicht danach fühlst, ist nicht Scheinheiligkeit, sondern nennt man im Glauben gehen. Nennt man nicht von deinen Gefühlen geleitet zu werden, sondern von der größeren Wahrheit. Wir haben eigenartige Vorstellungen von Lobpreis. Treffen zwei Christen sich nach der Kirche und sagen, ja, also der Lobpreis heute, die Lieder, die haben mir nicht gefallen. Dann gehen sie zum Lobpreisleiter oder zum Organisten und sagen, ja, also diese neuen Lieder, die haben mir nicht gefallen. Sagt der Lobpreisleiter, kein Problem, wir haben sie gar nicht zu dir gesungen. Sehr viel Wahres dran. Wir leben in einer Zeit, die so gewöhnt ist, einfach nur die emotionalen Bedürfnisse von Menschen zu erfüllen, dass wir es verabsäumen, Menschen herauszurufen zu Lobpreis. Man muss Leuten manchmal sagen, es geht nicht nur darum, ob du dich gut fühlst, du bist zu mehr berufen, als dass dir gut geht.
Was?
Ja, du bist zu mehr berufen, als dass du glücklich bist. Du bist berufen, Gott zu kennen und zu lieben und in dieser Welt was zu verändern. Und manchmal musst du dich auf Lobpreis stellen oder dich in Lobpreis flüchten, gerade wenn es dich innerlich was kostet. Die Psalmen sind da ein wunderbarer Hinweis, die ja auch all die Gefühle zulassen. Da wird Gott auch angeklagt, aber fast immer haben die Psalmen einen Durchbruch. Psalm 22, du aber bist heilig, du thronst über den Lobgesängen Israels. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Aber die haben unsere Väter vertraut und sie wurden nicht zu Schanden. Es ist ein Kampf des Lobpreises, den du ausfechten kannst und den du lernen kannst auszufechten. Deswegen brauchst du eine persönliche Gebetszeit, das weißt du eh. Aber lass die persönliche Gebetszeit nicht nur ein beschauliches Nachdenken über deine Befindlichkeit sein, sondern flüchte dich in Lobpreis, in die größere Perspektive. Herr, du bist gut. Du hast nie aufgehört, gut zu sein. Und dein Mandat an mich bleibt. Jesus, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Und meine Liebe ist schwach und meine Liebe ist angefochten. Aber du bist gut. Und deine Treue ist stärker als meine Schwäche. Denn Nehemia vermeidet es immer, in Introspektion zu gehen und sagt, soll ein Mann wie ich fliehen? Wer von meinesgleichen würde am Leben bleiben? Und dann ist interessant, also er sagt erst, ich fliehe nicht. Und dann, schau mal, was er dann sagt. Ich erkannte deutlich, dass nicht Gott ihn geschickt hatte. Er hatte vielmehr diese Prophezeiung über mich nur gesprochen, weil Tobia und Sanballat ihn gedungen hatten. Er war gedungen, schönes Wort, gedungen, damit ich aus Furcht so handeln und mich versündigen sollte. Wisst ihr, was sehr interessant ist? Was kommt zuerst? Das Nein zur Entmutigung? Oder die Erkenntnis, das war nur ein Angriff. Es kommt erst ein Nein zur Entmutigung. Erst sagt er, ich laufe nicht weg. Ich stelle mich dem. Und dann sagt er, da erkannte ich, das war ja gar nicht von Gott. Solange du mit Entmutigung und mit Angst kooperierst und flirtest, wirst du nicht unterscheiden können. Damit meine ich nicht, wenn du ein ängstlicher Mensch bist, kannst du eine andere Persönlichkeit dir aneignen. Und das geht's nicht. Es sind kleine innere Schritte, wo du sagst, ich nenne den Feind beim Namen, ich flüchte mich in Lobpreis und auf einmal sehe ich aus der höheren Flughöhe wieder, warte mal, das war ja nur Fake. Das ist ja gar nicht vom Herrn. Schließlich, lass uns zurückkommen zu Elia, wie er in der Wüste sitzt. Schon interessant, wie der Herr ihn führt. Der läuft erst weg, und dann beschwert er sich und dann beklagt er sich und dann kotzt er sich so richtig aus. Eifernd habe ich geeifert. Und dann führt ihn Gott aber erstmal noch viel tiefer hinein in die Wüste, irgendwie 40 Tagesreisen. Und dann kommt er sogar an den Gottesberg Horeb. Und dann begegnet ihm Gott aber auf ganz, ganz andere Art und Weise. Erst Wind und erst Feuer und Erdbeben und alles. Aber dann kommt dieses sanfte Säuseln und Gott begegnet ihm wieder. Ihr Lieben, im Letzten, das, was dich Entmutigung überwinden hilft, ist eine neue Gottesbegegnung. Und manchmal braucht es dafür einen Ortswechsel. Der Nehemia muss erst 40 Tage hinein in die Wüste gehen und kommt an diesen Gottesberg Horeb, der übrigens ist keine so romantische Gegend. Eine der Übersetzungsmöglichkeiten von Horeb heißt auch Verwüstung. Manchmal führt uns Gott an einen Punkt der Verwüstung und mutet uns das zu, dass es leer ist und öde ist und nichts ist. Und dort wartet eine neue Gottesbegegnung auf ihn. Das ist erstaunlich. Er ist die Quelle von Ermutigung, er ist die Quelle von Leben, er ist die Quelle von Freude. Und du funktionierst als Mensch nicht gut, aber erst recht nicht als Leiter, als Pastor, wenn deine letzte persönliche Begegnung mit ihm zu lange zurückliegt. Und egal wie emotional du das färben möchtest, vielleicht klingt es auch zu charismatisch, persönliche Begegnung und so. Ich meine damit einfach der letzte Moment, wo du einfach du sein durftest vor diesem Gott. Wie Elia angetreten war, der trat ja an mit diesem: So wahr Gott lebt, in dessen Angesicht ich stehe. Das ist das Motto der Karmelitenmönche, einer der am zurückgezogensten lebenden Mönche, die sich auch stark auf Elia berufen. Vivat Dominus in cuius conspectus sto. Der Herr lebt, in dessen Angesicht ich stehe. Im Letzten stehst du vor Gottes Angesicht. Im Letzten bist du kein Diener der Menschen. Paulus sagt sogar in Galater 1,10, wenn ich versuche, Menschen zu gefallen, bin ich kein Knecht Christi mehr. Wo gibt es Räume in deinem Leben, wo du nur vor dem Angesicht Gottes stehst und weißt, ich bin der Johannes, ich bin die Andrea, ich bin der Felix, ich bin der Clemens, ich bin die Annette, die im Angesicht Gottes steht. Und erst danach kommt Familienvater, auch erst danach kommt Leiter, alles Weitere. Dieses Herz zu Herz mit Gott will immer wieder neu gesucht werden. Wir verlieren das manchmal und das ist normal. Aber komm zurück an diesen Ort. Es ist interessant, was Elia erfährt an diesem Ort, dem Horeb. Das Erste, was tatsächlich passiert, ist diese neue Begegnung mit Gott und dieses Herz zu Herz. Aber dann ist Gott auch gleich sehr konkret und gibt ihm neue Aufträge. Und diese neuen Aufträge, die Gott ihm gibt, haben erstaunlicherweise gar nicht so viel mit ihm zu tun, sondern mit anderen. Also der Elia beschwert sich ja gerade noch, ich bin der Einzige, als Einziger bin ich übrig. Das ist typisch Entmutigung, wenn du entmutigt bist, siehst du nur noch dich und dein Kleines. Und Gott sagt zu ihm, ich habe 7000 übrig gelassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Und dann sagt er, geh, salbe den als dein Nachfolger und den als König und mach das und mach das und das. Und es hat alles mit anderen zu tun. Es gibt eine Ebene von Entmutigung, in die wir kommen, wenn wir zu lange alleine kämpfen. Und deswegen ist eine der Fragen, die man sich stellen kann in Entmutigung, wo habe ich zu viel geeifert und wo habe ich auch alleine gekämpft? Und eine der ganz simplen Strategien gegen Entmutigung ist, nicht alleine kämpfen, das kann so einfach sein, wie sich zwei Leute an die Hand zu nehmen, die für einen beten, die einen den Rücken frei halten, aber es gibt Kämpfe, in die du kommen wirst, durch die du nicht alleine durchkommst und Gott erlaubt es, dass du andere Leute brauchst, so wie Nehemia sagt, wo also ihr das Horn ertönen hört, dort sammelt euch um uns und unser Gott wird für uns streiten. Manchmal braucht es diese Sammlung und braucht es auch diese Demut, dass du als Pastor sagst, ihr zwei, drei Leute, kommt, betet mal für mich. Ihr seid sicherlich auf unterschiedlich eng vertraut mit so einer Gebetsform, aber ich habe persönlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich zwei, drei Leuten gesagt habe, bitte betet für mich. Ich ich spüre gerade was von Entmutigung und ich habe das Gefühl, ich komme da alleine nicht durch. Und die legen die Hand auf meine Schulter und beten aktiv dagegen an. Es ist ein Geist. Und dem kann man auch gebieten. Ja? Und es geht dann wieder weg. Es gibt Situationen, wo du andere Leute brauchst, die das mit dir durchbeten. Und das ist gut. Und schließlich, ich habe die Frage gerade schon mal gestellt, diese Frage, wo habe ich zu viel geeifert? Wo habe ich in etwas geeifert, was gar nicht so klar Auftrag des Herrn war? Ein Autor, Francis Frangipane, schreibt, Eifer ohne Weisheit wird letztendlich selbst zum Götzen. Er zwingt uns, Dinge zu erwarten, die unrealistisch sind und außerhalb des Zeitplanes und der Salbung Gottes stehen. Nochmal, Eifer ohne Weisheit wird letztendlich selbst zum Götzen. Er zwingt uns, Dinge zu erwarten, die unrealistisch und außerhalb des Zeitplanes und der Salbung Gottes sind. Und es ist okay, denn der Herr erlaubt auch das, dass wir uns mal verrennen, dass er uns zurückholen kann, aber bleibt da nicht stehen. Letzter Bibelvers für heute und dann gehen wir in eine kurze Reaktionszeit. In der Bibel wieder und wieder die Ermahnungen, so zum Beispiel, werft eure Zuversicht nicht weg, die großen Lohn mit sich bringt. Was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes tun und so das könnt und so das verheißene Gut erlangt. Der Kampf oder das Rennen, in das der Herr uns gestellt hat, ist eines, wo er sagt, ihr werdet Ausdauer brauchen. Es wird nicht immer schnell gehen, wird nicht immer leicht sein, aber du bist gemacht für diesen Kampf. Und ich wünsche dir von Herzen, in deinem pastoralen Wirken, in deinem gemeindlichen Kontext, aber noch vor allem in deinem eigenen Leben, in deinem Herzen, dass du lernst, Nein zu sagen zur Entmutigung. Du bist berufen, in einer gesunden Einheit von Körper, Geist und Seele, Geist geleitet, zu leben und zu leiten. Das ist dein Mandat. Wenn du das tust, bist du potenziell unschlagbar. Eng verbunden mit Jesus, aber du musst wissen, wenn du das tust, hast du einen Feind, hast du Widerstände und die werden kommen mit all ihren unterschiedlichen Namen, angefangen von Unterstellung falscher Motive über diese quälenden Selbstzweifel, du bist gar nichts, du bist nobody, bis hin zu den harmloser aussehenden Sachen, Introversion kommt, zieh dich zurück auf das, was du sicher weißt und auf Ablenkungen, aber es wird anstecken und andere Leute können auch dich damit anstecken und es ist nicht gut, weil du wirst Umwege gehen, du wirst nicht so schnell und leicht reinkommen in das, was Gott wirklich für dich hat. Deswegen lerne zu stehen, nenn diesen Feind beim Namen, ist auch okay zu sagen, ich kämpfe damit, aber schieb's nicht nur auf deine Persönlichkeit. Ermutigung und ermutigend zu sein ist nicht ein Persönlichkeitsmerkmal von extrovertierten Persönlichkeiten. Genauso wie entmutigt zu sein kein Persönlichkeitsmerkmal ist. Es ist im Letzten eine geistliche Macht, die will, dass du nicht das Wagnis des Glaubens einmal mehr wagst. Und wenn du verwundet wurdest, dann flüchte dich zum Herrn, such nach einer neuen Gottesbegegnung, aber lerne danach zu kämpfen. Den Feind beim Namen zu nennen, dich in Lobpreis zu flüchten, auch geistliche Wahrheiten auszusprechen über dein Leben. Das ist die Lüge und das ist die Wahrheit. Und ich stelle mich auf diese Wahrheit, kämpfe im Team mit anderen, such dir Vertraute, denen du Sachen sagen kannst und die deine Arme hochhalten wie Aaron und Hur, dem Mose. Und mit Ausdauer wirst du mit dem Herrn laufen zum Heil von vielen. Ich lade euch jetzt ein, dass wir das, was wir gehört haben, jetzt praktisch nicht zerreden, sondern in einer kurzen persönlichen Gebetszeit enden. Das kannst du, wenn du möchtest, auch schriftlich machen. Zum Beispiel, wenn du merkst, diese Frage, es gibt Dinge, wo ich zu viel geeifert habe, kannst du kurz in deinem Herzen mal wirken lassen. Gibt es Dinge, wo ich zu viel geeifert habe, ohne vielleicht, dass Gott klar gesprochen hat, mich in was hineingesteigert? Wo habe ich alleine gekämpft und bin vielleicht auch diesem Trugschluss erlegen, ich bin der Einzige? Lass uns kurz mal einen Moment stille werden und denk mal nur über die zwei Sachen nach. Und einfach auch die Frage, gibt es gerade Bereiche in deinem Leben, wo du entmutigt bist? Wenn du möchtest, kannst du das einfach dem Herrn jetzt mal hinhalten. Aber da bleiben wir jetzt nicht stehen, sondern Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst und diesen Raum erfüllst und dass du jede Mentalität, jeden Geist von Entmutigung, der nicht von dir ist, jetzt wegpustest, wie ein Wind so einen Sandsturm oder so eine Verdunkelung wegpusten kann. Wenn du möchtest, kannst du das für dich selber auch aussprechen, denn es ist noch mächtiger, was ich jetzt bete. Negatives Denken, das du in dich reingelassen hast, musst du auch rauswerfen. Aber im Namen von Jesus gebieten wir, jedem Geist von Entmutigung jetzt zu weichen. Über diesen Herzen zu weichen. Du kannst es auch über deinem eigenen Leben sagen, ich gebiete jedem Geist von Entmutigung zu weichen. Und stattdessen wähle ich, im Geist zu leben. Ich wähle die größere Wahrheit Gottes, auf die ich mich stelle. Komm, Heiliger Geist, und puste das weg. Komm, durchwehe unser Denken ganz neu, wo sich das schleichend immer wieder einnisten möchte. Tarnt als Logik, tarnt als gute Ideen. Komm, Heiliger Geist. Im Namen Jesus sei das jetzt gebrochen über euch. Diese Macht von Entmutigung. Und ich spreche euch zu, euch Pastoren und Diakonen, euch Baptisten in Deutschland. Ihr seid gemacht für diese Zeit. Ihr habt ein Mandat in dieser Zeit. Ihr tut ein großes Werk für Gott. Und du bist nicht zu schwach, du bist nicht zu schlecht, du bist nicht zu klein, sondern der Herr hat dich berufen. Hör auf mit diesem Introversionszeug, ich bin nicht besser als meine Väter, komplett egal. Der Herr beruft schwache und gebrochene Menschen und fragt sie nur, liebst du mich? Und Jesus, ich bete, dass du jetzt wiederherstellst diesen Blick der Liebe auf jedem Einzelnen, diesen Blick, der Frühstück macht für einen gefallenen Petrus und nur sagt, liebst du mich? Und ich bete, Herr, dass du das wiederherstellst. Es lebe der Herr, in dessen Angesicht ich stehe. Und ich rufe dir zu, liebe Pastorin, liebe Pastor, du bist berufen, vor Gottes Angesicht zu stehen. Aus diesem Blick des Vaters, der dich liebt, alle Bestätigung und alle Annahme zu ziehen. Du suchst sie verzweifelt bei Menschen. Menschen werden dich nicht nur lieben, wenn du sie führst. Aber das ist dein Mandat. Und Heiliger Geist, ich bitte auch, dass du unsere Herzen jetzt mit der Liebe des Vaters neu tröstest, die wir echt spüren können. Da, wo wir entmutigt worden sind, wo auch böse Stimmen gegen uns erhoben wurden. Und im Namen Jesus sage ich auch, dass diese Macht von bösen Stimmen gebrochen sein soll. Auch in der Vergangenheit. Es ist deutlich das Gefühl, dass über so vielen von euch wirklich teuflische Prophetien ausgesprochen wurden. Worte haben nämlich Macht. Und urteilende Worte haben Macht, auch die Unterstellung falscher Motive hat wirklich Macht. Wenn du vom Herzen her nur was Gutes ändern wolltest und Leute haben über dir ausgesprochen, vergiss es und du suchst nur das Deine. Und das noch immer wie so ein brennender Pfeil in dir drin steckt irgendwo. Wir reißen ihn jetzt raus im Namen Jesu und sagen, über dich ist das wahr, was Jesus sagt, was wahr ist. Über dich ist das wahr, was der Vater denkt. Und Herr, wir stimmen überein heute mit dieser liebenden Stimme des Vaters. Der Himmel ging auf über Jesus und eine Stimme ertönte und sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Herr, das ist der Grund unseres Dienstes und unseres Lebens. Niemals unsere Großartigkeit. Und deswegen weisen wir in die Schranken alle Stimmen des Feindes und entscheiden uns heute neu. Ich entscheide mich heute neu, Herr, auf deine Stimme zu hören, unter deinem Blick zu stehen, dir dienen und dir gefallen zu wollen, von dir geleitet zu sein. Herr, und ich bete, dass du das jetzt versiegelst, all diesen wunderbaren Männern und Frauen Gottes, dass der Feind nicht länger rauben darf durch Entmutigung und Verwirrung. Und dass, wenn sie sich in 3 Jahren wieder treffen, hier was gebaut ist in ihren Geist, dass sie gelernt haben zu kämpfen, dass sie gelernt haben festzustehen in dir. Das beten wir heute Vormittag im Namen von Jesus. Amen. Ich spreche relativ schnell und es war viel Zeug. Falls ihr nicht alles mitschreiben konntet, es gibt etliches von dem, worüber ich heute gesprochen habe, auch auf YouTube. Es gibt auch einen Vortrag, der Nein zur Entmutigung heißt dort und viele andere Sachen. Ansonsten danke ich euch herzlich für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr feststeht im Herrn und euch nicht entmutigen lässt in diesem extrem wichtigen Dienst, den ihr tut. Gott befohlen. Applaus